Die Botschaft, die mich bewegt, ist: Verfehle nicht dein Lebensziel. So schnell können wir am Ziel vorbeitreiben und merken das nicht einmal. Und es ist schon passiert. Losgefahren und nicht angekommen. Zuerst möchte ich ganz kurz einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen wird das Thema sein, wie lernfähig bist du noch? Was kannst du noch lernen? Weißt du, man sagt in Deutschland hier bei uns, mit 25 hört man auf zu lernen. Aber in Amerika, da schreiben sich manche noch mit 80 in die Uni ein und studieren. Also, wie lernfähig bist du noch? Also, Gott hat mit 83, kannst noch Professor werden, Doktortitel machen und sonst noch was. Also, wie lernfähig sind wir? Wir können noch was tun, was anstellen, was unternehmen, was bewegen, etc. Dann Sonntag, wahre Gläubige fliehen nicht. Und ich möchte noch hinweisen, am Samstag, den 26. Mai, so Gott will, und wir leben. Das muss ich vorausschicken. Wir werden einen Taufgottesdienst abhalten hier. Und für alle, die getauft werden möchten, die dürfen sich anmelden, dass wir wissen, wie viele Täuflinge wir sind, wie viel Wasser wir bereitstellen müssen, wie tief das Wasser sein muss. Und wir wollen taufen, so wie die Bibel sagt. Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und ich möchte auch, dass ihr alle selig werdet und dass ihr alle das Ziel erreicht, dass ihr alle wirklich zu Gott kommt. Denn ohne der Taufe verfehlt man das Ziel. Man kann bekehrt sein, aber kein Mensch weiß, dass du bekehrt bist. Es sei denn, du hast einen Bund mit Gott gemacht. Du bist beim himmlischen Standesamt gewesen, hast dich eingetragen. Jetzt bin ich Kind Gottes. Taufe ist begraben werden und auferstehen und das neue Leben mit Jesus Christus. So, die Botschaft ist, verfehle nicht dein Lebensziel. Also ich muss hier das Licht noch einschalten. Das Licht und Leben gehört zusammen. Ich dachte, da irgendetwas ist nicht richtig, ist nicht hell genug. Unsere Lebensaufgabe, was ist das? Was ist deine Lebensaufgabe? Denk nur, vielleicht nur Kinder in die Welt zu setzen, Haus aufzubauen, Beruf zu lernen, Geld zu verdienen oder irgendwas auf dem Konto zu scheffeln. Was ist der Sinn des Lebens? Pferde sind zum Arbeiten da. Kühe, um Milch zu geben. Schweine, um Fleisch uns zu liefern. Und Hühner, um uns Eier zu geben. Also, für was sind wir da? Was produzieren wir? Wenn wir sterben, wir werden beerdigt, man macht aus uns keine Wurst und gar nichts. Was ist der Sinn unseres Lebens? Wir essen und trinken, wir veratmen so viel Luft. Überleg einmal, wenn du mal bis 80 Jahre, wie viel Ochsen du schon aufgegessen hast. Und wie viel Tonnen oder Zentner Kartoffeln du gegessen hast und wie viel Hektoliter Wasser du getrunken hast. Aber wozu das alles? Für wen? Wozu sind wir Menschen da? Und ich möchte zuerst einmal ein paar Feststellungen machen. Wir können darüber diskutieren oder für uns Gedanken machen. Zuerst einmal, wir sind zur Ehre Gottes da. Und sonst gar nichts. Du und ich, wir sind nur zur Verherrlichung des Herrn da, zur Anbetung Gottes, zum Dienst für Gott, wir sind deshalb nur da und wir sind nicht zu unserem Vergnügen hier. Wir sind also hier etwas für Gott zu leisten, für Gott zu bringen. Der Mensch ist also ausschließlich für Gott da. Und der Teufel versucht die Menschheit zu missbrauchen, indem er dann in die Kriege sie jagt und treibt. Und dass die Werke, die die Menschen aufgebaut haben, zerstört werden. Oder dass andere verletzt werden, dass andere umgebracht werden. Dass die Natur zerstört wird. Das ist eine Hetze des Teufels. Aber Gottes Wille ist, dass wir ihn verherrlichen. Dass wir aus dem allem, was wir haben, was Schönes machen. Kunst kommt von Können. Und dass wir etwas Herrliches aufbauen, dass es bleibt. Und Satan hat uns einfach getrieben, das, was die Menschen aufgebaut haben, mit Mühe, hochgezüchtet haben und so weiter, das sofort zerstört wird und liquidiert wird. Lass deine Bestimmung vom Teufel nicht zerstören. Also, wozu sind wir da? Der Teufel versucht raffiniert, er hat sogar den Heiland so raffiniert versucht, vom Ziel abzubringen. Und er versucht dich und mich einfach vom Ziel abzubringen, indem er Macht über uns bekommt. Und Macht bekommt er über uns, wenn wir Macht ihm geben. Ja. Lass die Steine zu Brot werden. Und schon akzeptierst du sein Angebot und fällst darauf ein. Und es ist schon passiert. Es ist traurig zu beobachten, wie Menschen dem Teufel Macht über sich selbst geben. Über sich selbst. Weißt du, wir haben diese Tage diskutiert, wie werde ich frei, wie bleibe ich frei. Also am letzten Mittwoch in der Kaffee- und Teerunde haben wir diskutiert, also wie bleibe ich frei. Die meisten Leute geben Macht dem Teufel über sich selbst. Also mich kann niemand beherrschen, es sei denn, ich erlaube es. Ich sage, jawohl, das ist so und ich akzeptiere das. Wir sind berufen und befähigt, Gott zu dienen. Ich kann Gott dienen, wenn ich will. Wenn ich nicht will, diene ich Gott nicht. Wenn ich dem Teufel dienen. Und einer beschäftigt mich immer, entweder Gott oder Satan. So, wir sind da, nicht nur um unseren Bauch zu füllen, sondern wir sind da, um Gutes zu tun, gute Werke zu vollbringen. Und wir sind nicht da, um nur zu kritisieren und zu nörgeln und überall was auszusetzen. Weißt du, wir sind da, dass wir die Hauptsache erkennen. Und was ist die Hauptsache? Die Hauptsache ist, Gott loben, Gott preisen, zur Verherrlichung Gottes. Dein Name werde geheiligt. Dazu sind wir da, um den Namen Gottes zu heiligen. Die meisten Leute beschäftigen sich nur mit Nebensächlichkeiten und vertrödeln die wertvolle Zeit. Also das ist nicht der Sinn des Lebens, meine wertvolle Zeit zu vertrödeln. Und dann wundert man sich nachher, ja, mir gelingt nichts, ich bringe nichts zustande, kann nichts leisten und so weiter, mit mir geht's nicht vorwärts. Wenn du das kein Ziel hast, kommst du auch nicht irgendwo vorwärts. Und wenn du nicht weißt, ich bin zur Ehre Gottes, wirst du auch nie was anstellen zur Verherrlichung Gottes. Du wirst kein gutes Wort reden, du wirst niemand ermutigen, du wirst niemand beistehen, niemand einfach, ja, nach oben mit befördern, zu Gott mit hinaufziehen. Du wirst auch nicht im Glauben wachsen, wenn du das Ziel nicht kennst. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Lass uns zusammen sagen, ich bin zur Verherrlichung Gottes. Wir sind zur Verherrlichung Gottes, jeder Einzelne. Und je nachdem, wir können den Namen Gottes in Schmutz ziehen durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unser Reden. Wir können also Gott beleidigen. Euretwegen wird Gott gelästert, heißt es in der Bibel. Aber wir sind zum Ruhm Gottes. Wie hat er das mit Gottes Hilfe alles geschafft? So, wir wundern uns manchmal, wenn wir nicht den Sinn des Lebens erkennen. Und der Sinn des Lebens ist nicht, dass ich große Karriere mache. Der Sinn des Lebens ist, dass ich in Gott bin und dass ich Gott durch mich verherrliche, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass Gott die Herrschaft hier auf dieser Erde durch mich aufbaut, dass die Erde erfüllt wird durch mich. Ich bin dazu da, um die Erde zu erfüllen. Du musst vorstellen, es gab nur zwei Menschen, Adam und Eva, und jetzt haben wir inzwischen 7 Milliarden Menschen. Die waren schön fleißig. Die waren schön fleißig. 7 Milliarden. Die haben die Erde erfüllt. Der Mensch hat die Erde erfüllt. So, und Gott will, dass wir die Erde erfüllen. Mit Lob und Dank und Preis. Alles, was Ohren hat, lobe den Herrn. Das ist also das Große der Bibel, wozu der Mensch da ist. Und die Menschen sollen eure guten Werke sehen und sie sollen den Vater im Himmel preisen. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Die sollen sehen, dass wir was Gutes tun, was Gutes sagen, was Gutes zustande bringen. Und die sagen, guck mal, das hat Gott gemacht. Und sie wunderten und staunten. Und Jesus, als er hier auf dieser Erde war, die Leute staunten. Er trieb Dämonen aus, sagt, Leute, glaubt noch nicht den ganzen Schmarrn, löst euch davon, gebt auf. Also erlaubt nicht, dass der Feind euch kontrolliert. Kontrolliert ihr den Feind? Wir haben die Autorität dazu. So, viele Menschen geben einfach dem Teufel mehr Recht als Gott. Die verherrlichen mehr den Teufel als Gott. Die reden von Negativen, die reden von dem, was sie nicht sind, was sie nicht haben, was sie nicht können. Wir sollten viel mehr von dem reden, was Gott uns gegeben hat. Der hat Jesus auferweckt, der hat Jesus zu sich genommen und hat uns den Heiligen Geist gegeben und. Gott will uns nichts vorenthalten. Er sagt, was mein ist, das ist auch dein, das sollst du alles haben. Die meisten Christen, die begreifen nicht, warum wir im Gottesdienst hier sind. Wir sind im Gottesdienst, um von Gott zu hören und dann rauszugehen und dann hinaus zu posaunen, wie groß ist mein Gott. Wir sind hier aufzutanken, voll zu werden von der Herrlichkeit Gottes. Wir sind hier, unseren Scheck einzulösen, die Verheißungen einzulösen und dann das Geld mit nach Hause, mit nach draußen zu nehmen, das Kapital, das Vermögen, die Gaben, die Talente und dann damit wuchern und handeln, bis das er kommt. Die meisten Christen, wenn sie die Predigt hören oder die Predigten hören, hören sich zum Gericht. Und Gott wird diese Leute, die lau und träge sind, die Gott nicht verherrlichen, aus seinem Mund speien. Ich muss vorstellen, was da passiert. Das wird grauen sein. Also ich möchte nicht dabei sein. Ich möchte nicht derjenige sein, der in der Spucke drinsteckt nachher, wenn der Herr sie aus seinem Mund spuckt. Ich möchte von Gott angenommen werden. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, an dem mein Wohlgefallen ruht. Und was hat Jesus getan? Ich bin gekommen nur zur Ehre Gottes und nur zur Verherrlichung Gottes. Und du bist hier auf diesem Planeten Erde zur Verherrlichung Gottes. Gott gibt jedem Menschen eine Chance, eine Gelegenheit. Und deshalb, wir wundern uns manchmal, warum sind Menschen da und gehen wieder? Warum sind manche, die halten bis zum Schluss durch? Viele Menschen, die sind nur da, um ein bisschen was abzuschöpfen von dem Rahmen, von dem Segen und so weiter, aber die geben Gott nicht die Ehre. Du siehst 10 Aussätzige sind geheilt worden und nur einer kam zurück und gab Gott die Ehre. Und deshalb auch die ganzen Heilungen, die ganzen Befreiungen, die ganzen Segnungen, die ganzen Offenbarungen, sie sind nicht für mich, für uns, sondern sie sind zur Verherrlichung Gottes. Damit Gott Recht bekommt, verfehle nicht deinen Lebensstil. Die meisten verfehlen ihr Lebensstil, weil sie nur fürs Sicht sind. Ich brauche ein Wort des Herrn. Ich brauche kein Wort des Herrn. Ich weiß schon genug. Die Bibel ist voll von Worte Gottes. Was ich brauche, Herr, gib mir die Kraft umzusetzen, dass ich dich verherrliche. Das Wenige, das ich weiß, dass ich das tue. Viele Menschen, die sind zu faul, etwas zu tun. Sie haben genug Chancen. Gott sagt, zu jedem Menschen gibt er 2 oder 3 Mal ganz besonders die Chance. Und deshalb bekehren sich manche und sind dann wieder 20 Jahre weg und dann kommen sie wieder. Und dann haben sie wieder eine neue Chance. Aber sie nützen nicht die Chancen, die Gott ihnen gibt. Weißt du, Gott gibt dir eine Chance, dass du bis zum Schluss zur Ehre Gottes, bis zur Vollendung dabei bist. Bis du das Ziel erreichst. Viele laufen, aber nur wenige werden gekrönt. Es sei denn, wir laufen recht. Also der ganze Lebenskampf, der ganze, alles, was wir tun, ist nur darauf angelegt, dass wir die Krone des Lebens behalten, dass wir mit Christus auf dem Triumphwagen sind. Viele Menschen haben so viele Chancen, aber sie bewegen ihren Hintern nicht, sie stehen nicht auf, sie wandeln nicht mit Gott, sie leben nicht mit Gott. Bis zum Schluss, wer da durchhält, wer da bleibt bis zum Schluss, seid getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist eigentlich unsere Bestimmung, dass wir die Krone des Lebens bekommen, also Erlösung. Wir sind nicht nur da, dass wir eine gute Zeit haben, uns amüsieren können. Es ist traurig, wenn Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ihre Ideale nicht verwirklichen können oder ihre Träume sich nicht erfüllen. Wenn ich so Leute frage, was wünschst du dir? Und dann kommen sie mit so vielen nichtigen Wünschen, aber die werden gar nicht erfüllt. Weißt du, unsere Wünsche müssen sich erfüllen, unsere Träume müssen sich erfüllen. Weißt du, wir arbeiten hart vielleicht, aber wir ernten nichts, weil wir nicht auf das Ziel zugehen. Wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, dann ist alles falsch, was du machst. Das Leben bleibt leer und man sinkt mehr und mehr ab, man nimmt mehr und mehr ab. Es gibt so viele enttäuschte und frustrierte Christen. Sie haben gut angefangen, wunderbar. Wenn du sie gesehen hast, wie sie gebetet haben, sie waren auf den Knien, sie suchten Gottes Angesicht und jetzt sind sie lau geworden, träge geworden, oberflächlich geworden, gleichgültig geworden. In Jeremia 8, Vers 7 ist eine schöne Stelle von Vögeln. Heute ist die Natur so schön, alles erwacht, der Frühling ist da. So, da heißt es, alle Zugvögel kennen ihre Ordnung. Also sie kennen ihr Ziel, sie wissen ihre Bestimmung. Und gehen und kommen zu ihrer Zeit, die ihnen bestimmt ist. Der Storch, die Taube, die Schwalbe, die Drossel. Nur mein Volk hält sich nicht an den Ordnungen Gottes, die ich ihnen gegeben habe. Also, wir laufen in Schranken. Wir laufen einer Bestimmung. Wir haben ein Ziel. Wir wissen, jetzt ist Zeit zu gehen, jetzt ist Zeit zu kommen. Der Storch, die Taube, die Schwalbe, die Drossel, die kennen ihre Zeit. Kinder Gottes scheinen Chaoten zu sein, wenn ich so die Bibel lese. Also, nur mein Volk kennt nicht. Nur mein Volk ist blind. Nur mein Volk ist taub. Weißt du, sie haben immer so große Vorstellungen, das Volk Gottes. Aber sie bringen nichts zustande. Sie haben großartige Träume und Visionen, reden vollmundig und geschwollen und wollen alles tun, wenn ich so die Christen höre. Also ich möchte für den Herrn singen, ich möchte für den Herrn predigen, ich möchte für die Welt für Jesus gewinnen. Die können nicht einmal eine Maus für Jesus gewinnen, wenn es drauf ankommt. Nicht einmal die Maus können sie hinterm Ofen vorlocken. Sie wollen wichtig und ernst genommen werden. Weißt du, Gott segnet die Treue im Kleinen. Die Treue im Kleinen. Und deshalb, das Ziel muss konkret und konsequent verfolgt werden. So viele verfehlen ihr Ziel. Sie wollen das Große und das Kleine packen sie nicht und erleben und erfahren nicht. Und ihr Leben hat keine Ergebnisse, Resultate. Sie erreichen nicht einmal das Mindestmaß. Und wir sollen ja zu der vollen Größe Christi, zum vollen Mannesalter in Christus gelangen. Also Gottes Plan ist nicht, dass du ein kleines Baby bleibst in Christus. Gottes Anliegen ist nicht, dass du nur ein Jüngling oder ein Mädchen bleibst und ein Fräulein. Nein, Gott will, dass wir das volle Maß der Größe erreichen in Gott und natürlich etwas werden, etwas zustande bringen. aber die meisten sitzen da zu Hause, vielleicht im Hauskreis oder am Kaffeerunde oder wo auch immer und drehen Däumchen und sagen, ach wie gut. Und dann träumen sie von der guten alten Zeit, wie früher, damals, weißt du noch, wie damals, aber alle Märchen beginnen, es war einmal. Aber wir dürfen nicht mehr leben in der Vergangenheit, es war einmal, das ist alles passé, ist alles vorbei, es ist nicht mehr. Eigentlich müssen die Märchen anfangen, es ist nicht mehr, wie damals war. Jetzt ist ganz was anderes, wir sind in einer anderen Zeit. Weißt du, Gott hat ihnen so viel versprochen, die Bibel ist voller Verheißungen, aber was hat sich erfüllt von dem, was er uns gegeben, was uns versprochen hat? Bei vielen Christen bleibt das Leben fruchtlos und leer. Und sie sind für das Leben letztendlich, wenn du genau unterm Strich guckst, untauglich. Das Ziel verfehlt. Deshalb meine Botschaft, verfehle nicht dein Lebensziel. Dass du vergeblich gelebt hast, dass du nachher weinen musst. Oh, wenn ich noch einmal eine Chance hätte, dann würde ich das noch ganz anders machen. Tu das heute, was andere, das du tun willst. Fang es jetzt an, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt könntest du noch eine Wende, die Kurve kriegen. Oft merken viele Menschen nicht einmal, dass sie nur noch Leerlauf in ihrem Leben haben. Paulus sagt, wir sind nicht solche, die in der Luft fechten. Wir haben ein Ziel. Wir wissen, was wir wollen. Weißt du, die Welt ist voller Versager. Vor allem in christlichen Kreisen, wenn du die Christen anguckst, die gehen von Evangelisation zu Evangelisation, bekehren sich fünfmal, lassen sich siebenmal taufen und werden trotzdem nicht sauber. Und klar und so weiter, passiert doch nichts. Was nützt es, lieber einmal taufen und dann dabei bleiben bis zum Schluss auf dem Weg Gottes und nicht siebenmal immer wieder so hoch und tief, du bist ja kein Wetterchrist. Die Zugvögel wissen, wann sie kommen und wann sie gehen müssen und was ihnen ansteht. Aber schau doch irgendeinen Christen, du kennst bestimmt irgendwelche Christen in deiner Nähe, nächsten Umgebung, in der Gemeinde, wo auch immer. Wenn du sie anguckst, sie kämpfen immer mit sich selbst. Statt dass sie für Gott kämpfen, kämpfen sie nur mit sich selbst. Mit ihren Zipperleins, mit ihren Problemchen, mit ihren Kummer, mit ihrem Wehwehchen. Die kämpfen nur mit sich selbst. Und dann als nächstes, dann kämpfen sie gegen andere. Anstatt dass sie für Gott kämpfen würden. Unser Auftrag ist für Gott, das Feld, die Welt zu erobern. Macht euch die Erde untertan. Das ist unser Auftrag. Unser schöpferischer Auftrag, aber nicht, dass wir uns mit sich selbst beschäftigt sind. Weißt du, wenn wir nur mit uns selbst beschäftigt sind, wir kommen nicht weit. Wir haben Stadtschwierigkeiten, Ladehemmungen. Viele Menschen, die wissen alles, aber sie haben nicht die Kraft, umzusetzen. Lieber, ich weiß etwas weniger und ich tue es, sei Täter des Wortes. Also das ist unsere Bestimmung, Täter des Wortes zu sein. Also wenn du es nicht tust, was der Herr gesagt hat in seinem Wort, dann verfehlst du dein Lebensziel. Weißt du, viele sind bequem. Da muss man sich bewegen, sich regen, bringt Segen. Sie wollen schnell alles was haben, so McDonalds-Stil, also schnell reingefahren, vorbeigefahren und schon geliefert. Aber Gottes Sache dauert etwas länger. Gott hat einen Plan mit uns. Er will was Reifes, was Vollkommenes, was Gutes uns schenken. Wenn ich weiter die Christen angucke, dann merke ich, dass sie immer weniger Orientierung haben. Die haben den Blick verloren für das Wesentliche. Die beschäftigen sich mit Nebensächlichkeiten, mit Programme. Die beschäftigen sich mit irgendwelchen Aktionen. Aber das Wichtigste ist die Liebe zu Gott. Ich habe was gegen dich, sagt der Herr an eine Gemeinde, dass du die erste Liebe verlässt. Und der Herr will geliebt werden. Deshalb hat er uns geschaffen, dass ich den Herrn liebe. Mit ganzer Seele, mit all meinen Kräften, mit allem, was in meinem Geist ist, in meinen Gedanken ist, in meiner Fantasie ist, dass ich kreativ bin. Das ist also mit meinem Geist soll ich den Herrn lieben, mit meiner Seele, so dass ich ausflippe beim Gotteslob. Das darf man heute natürlich nicht mehr, da muss man anständig bleiben. Aber weißt du, richtig, sich gehen lassen, in der Ekstase aussteigen eigentlich. Ja, im dritten Himmel, in der Gegenwart Gottes sein. Du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften und alles, was in dir ist, und dann den Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du Gott nicht liebst, brauchst du auch den Nächsten nicht lieben. Kannst auch gar nicht lieben, selbst wenn du 10-mal ihn wolltest. Und wir kommen zu Gott nicht über den Nächsten, sondern wir kommen zuerst mal zum Nächsten über Gott. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, dann ist der Nächste, ja komm mit, preise auch den Herrn, gib die Hände hoch, bist auch dabei eingeladen. Und dann fällt dem Nächsten was ab. Der Nächste profitiert von dem, was uns abfällt. Der lebt von unseren Abfällen. Also, wenn du gesegnet bist, bist du so voll, dass du überläufst. Und das ist der Segen. Christen sollen gesegnet sein, so dass sie überlaufen von der Herrlichkeit Gottes, von der Güte Gottes, von der Gnade Gottes, von der Freude am Herrn, von dem Frieden, wenn wir überlaufen. Aber die meisten fahren immer auf Reserve und Sparflamme. Und unser Ziel ist, dass wir die ganze Fülle haben. Also, verfehle nicht dein Lebensstil. Fang an, in der Fülle Gottes zu leben. Freue dich im Herrn, so dass das überläuft, dass der Nachbar angesteckt wird. Hab so viel Frieden in dir, dass du überall, wo du hinkommst, Frieden stiftest. Hab so viel Ruhe in Gott, dass du überall, wo du hinkommst, plötzlich alles still wird. Gott macht sich lustig über die orientierungslosen Christen oder lauen Christen und so weiter und sagt, die Schwalbe, der Storch, die kennen ihren Weg, aber was seid ihr? Was ist mit euch los? Selbst die Ameise, wenn du weiterliest, ist noch gescheiter wie manche Christen. Und Ameise ist wirklich ein kleines Tierchen. Aber diese Ameise, geh zur Ameise, du Faule, heißt es mal in der Bibel. Lern von der Ameise. Und da kannst du eine ganze Menge von der Ameise lernen, wie emsig die sind, wie fleißig die sind, wie intensiv sie sind. Jedes Tier weiß, wo es hingehört, weiß, was seine Berufung ist, weiß, was sein Weg ist, was seine Aufgabe ist. Nur der Christ weiß es nicht. Herr, was ist dein Wille? Was willst du von mir? Dann beten sie. Eigentlich sollten wir Christen nur beten, dein Wille geschehe. Und nicht, Herr, was willst du eigentlich? Du musst nur bitten, Herr, hilf mir, deinen Willen zu tun, zu realisieren. Jedes Tierchen weiß, wozu es geschaffen ist und wie es seine Aufgabe erfüllt. Nur der Mensch weiß nicht, was sein Lebensziel ist. Es ist traurig. Es ist traurig. Nicht nur der Christ, sondern der Mensch allgemein. Er hat noch nicht herausgefunden, wozu es da ist. Weißt du, selbst die Flöhe halten besser zusammen wie manche Christen. Die Ameisen halten zusammen. Die Bienen halten zusammen. Ich darf euch nicht sagen, aber heute Morgen bin ich ein Mörder geworden. Ich habe so einen dicken, fetten Brummer gehabt bei mir im Zimmer. Ich weiß nicht, Fenster war heute Nacht offen. Und dann habe ich den Brummer also getötet. Aber bevor das passierte, ich habe versucht, ihn rauszulotsen. Der wollte nicht. Der wollte bei mir bleiben. Und dieser Brummer. Aber von draußen war der Nachbar. Da hat immer wieder der Kollege versucht zu ermuntern. Komm raus, komm raus, komm raus. Aber der wollte nicht. Das ist bei mir. Muss halt sterben. Gott vergibt mir. Nur nebenbei, also die Tiere halten besser zusammen wie manche Menschen. Die halten zusammen und die warnen einander vor üblen Sachen. Also auch die Ameisen. Wenn die Ameise irgendwo was Verkehrtes sieht, wo Gefahr ist, da warnen sie. Oder die Natur warnt einander, so die Artgenossen. Aber die Christen, was machen sie? Ja, da soll ruhig mal sein Lehrgeld bezahlen. Wir sind da zur Verherrlichung Gottes, zum Lob Gottes, dass das Reich Gottes gebaut werde, dass sein Wille geschieht, sein Reich kommt. Wenn die Vögel zurückkommen, finden sie immer ihre alten Nester. Also so intelligent sind diese kleinen Köpfchen. Und wir mit unserem großen 30 Gramm Hirn, mein Volk versteht es nicht. Mein Volk begreift es nicht. Weißt du, wozu bist du da? Wir sollten wieder anfangen nachzufragen, was ist der Sinn meines Lebens? Wenn ich nur an diesen kleinen Goldregenpfeifer denke, der von in Alaska geboren wird und über das Meer nach Hawaii fliegt, sind 4500 Kilometer. Das legt er bei Wind und Regen, beim Tag und Nacht und beim Nebel ohne Rast fliegt dieser Vogel 88 Stunden mit einer Fluggeschwindigkeit von 51 Stundenkilometer und überwindet alle Hindernisse und dann plötzlich ist er in Hawaii und dann wieder, wenn seine Zeit kommt, fliegt er wieder zurück nach Alaska. Und wir Menschen, weißt du, sobald es schwierig wird, geben auf. Wir sind, guck mal, so kleine Tierchen haben so eine Fähigkeit und die lehren uns. Dieser Goldregenpfeifer, lern doch von diesem Spatz was. Der hält durch, 88 Stunden, egal was kommt, Wind und Wetter. Und woher wissen diese Geschöpfe so genau, was ihr Ziel ist, weil Gott es in ihr Herz geschrieben hat. Und du hast auch etwas in deinem Herzen, das Monogramm Gottes. Du weißt ganz genau, wozu dein Leben ist. Du willst nicht Reichtum allein. Weißt du, Reichtum ist vielleicht eine Notwendigkeit. Aber letztendlich, du brauchst Geborgenheit, du brauchst Liebe, du brauchst Frieden und so weiter. Du brauchst Freude. Und dann, für was bin ich da? Worüber soll ich mich freuen? Wenn ich dich nur habe, sagt der Dichter, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Weißt du, wir sind zur Freude an Gott und zur Gottesfreude, dass wir uns über Gott freuen und Gott sich über uns freut. Aber diese Goldregenpfeifer, die richten ihr Leben oder ihr Blick auf das Ziel zu. Nach Hawaii gehen wir. Ist das nicht schön? Ich darf dich einladen. Von Alaska, von diesem eiskalten Norden in den warmen Süden, im Pazifik mittendrin, nach Hawaii fliegen. Wo fliegen? Kinder, wo fliegen wir? Nach Hawaii. Also die freuen sich. Und wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Und wohin? Und dorthin sollten wir eilen. Und wir sollten alles dran setzen. Verfehle nicht dein Lebensstil. Wir alle sollten solche kleine Goldregenpfeifer sein. In Jeremia 8, Vers 5, die Israeliten rennen ins Verderben, weil sie sich nicht an die Ordnungen Gottes halten. Sie klammern sich an ihre falschen Götter und weigern sich beharrlich zu mir umzukehren. Das ist der Grund. Jeremia 8, Vers 5. Sie rennen ins Verderben. Sie gehen in die falsche Richtung. Sie dienen falschen Göttern. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst dich an meine Ordnungen halten, sagt der Herr. Sie klammern sich und weigern sich, also klammern sich an ihren Göttern und weigern sich, mir zu dienen. Und das geht so schief. Wir sind dazu da, die Ordnungen Gottes einzuhalten. Nicht nur die 10 Gebote, sondern was Gott verordnet hat, Regeln für unser Leben. Viele klammern sich an falsche Götzen. Sie wollen gar nicht so heilig werden. Sie wollen nur mitlaufen, so dabei sein, ja, schön im Haus Gottes zu sein. Aber dass mit ihrem Leben was passieren sollte. Wir sind nicht nur da, um mehr Zeit abzusitzen. Wir sind hier, um heilig zu werden. Ja, nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und das ist mehr als nur einmal Halleluja sagen und die Hände hochheben oder einmal geheilt zu werden. Wir sind hier, um so heilig zu werden, wie Gott im Himmel ist. Wir sind also geschaffen und angelegt auf Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, hat Gott gesagt. Und der Teufel will uns daran hindern. Er will nicht, dass wir Gott weiter dienen. Und dann versucht er, irgendwas reinzuschieben und dich zu blockieren, aufzuhalten, träge zu machen, laut zu machen. Versucht dich irgendwie zu bequatschen. Oh, lass die Steine zu Brot werden. Mach das, mach das, mach das. Und die Menschen merken nicht, dass sie belogen werden und betrogen werden und um ihr Erbe gebracht werden. Die merken nicht so, wie dieser Esau, verstehst du, der geht und jagt und bringt dem Vater ein Wildbret und dann ist der Jakob schon vor und hat den Segen abgeluchst. Und da gab es keinen weiteren Segen mehr. Und wir sind da, um gesegnet zu werden, den Erstgeburtssegen zu erlangen. Viele Menschen, warum sie das Ziel nicht erreichen, vielleicht muss ich das Negative zuerst mal sagen, damit wir das Positive besser verstehen. Weißt du, sie pflegen sich nur selbst. Sie verwenden so viel Zeit für sich selbst und wie viel Zeit verwenden sie für Gott? Und deshalb ist, warum manche das Ziel verfehlen. Schau doch einen Sportler, der die Goldmedaille haben möchte oder sonst was, der trainiert, der trainiert und der trainiert und der trainiert und der trainiert und nochmals er trainiert und da vergisst er alles. Dem ist sogar das Essen gar nicht mal so wichtig, da kann er durchaus verzichten, denn er muss trainieren. Wer was erreichen will, der muss trainieren. Von nichts kommt nichts. Nur bei Dummen. Die glauben, dass was von nichts kommt. Aber wirklich ein vernünftiger Mensch, ein Sportler, oder egal, nicht nur Sportler, alle anderen, die trainieren. Und was machen die Christen? Wo trainieren sie? Einmal in der Woche gehen sie im Gottesdienst und da lassen sie sich berieseln. Oder vielleicht noch irgendwo eine Internetpredigt noch dazu. Aber was machen wir wirklich, um zu trainieren? Wenn du das, wie du christlich, im christlichen Bereich dich benimmst, aufs Geistliche, auf das Irdische übertragen würdest, du wärst schon längst pleite. Du würdest schon längst draußen sein, vom Fenster. Dich würde niemand mehr akzeptieren. Aber weißt du, im Natürlichen, da sind wir fleißig. Da üben wir und da setzen wir alles dran. Deshalb, fang an, auf das Ziel dich zu konzentrieren. Das Ziel ist das Wichtigste. Weißt du, für wen das Ziel die Musik ist, die werden musizieren und musizieren und musizieren. Für wen das Ziel ist Gottesdienst, die werden Gottesdienst haben und Gottesdienst halten und Gottesdienst feiern und Gottesdienst unternehmen. Für wen Geld das Ziel ist, die werden Tag und Nacht arbeiten und gucken, wo kann ich noch schnell Geld verdienen irgendwie. Wo ist eine Lücke? Was ist dein Ziel? Unser Ziel sollte der Himmel sein. Der Himmel, das Reich Gottes. Das Lebensziel ist unsere Beziehung zu Gott. Also sollte es sein, zumindest ich möchte euch dazu aufrufen, mit Gott Kontakt aufzunehmen und dann diesen Kontakt zu pflegen. Weißt du, du solltest so viel Freude am Herrn haben, und das, du wirst es merken, das wird sich positiv in deinem Leben auswirken. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die meisten wissen das gar nicht. Und die fragen sich, ja, von was redet er da? Die Freude am Herrn ist etwas, was du nicht in Worten ausdrücken kannst. Gott ist bei mir, ich bin nicht allein. Gott ist vor mir, Gott ist neben mir, Gott ist hinter mir, Gott ist über mir, Gott ist unter mir, Gott ist über mir. Also von allen Seiten umgibt er mich. Und das ist diese Freude am Herrn. Überall, wo ich hingucke, sehe ich Gott. Überall spricht Gott zu mir. Da brauche ich keine große Offenbarung mehr. Mein ganzes Leben ist eine Offenbarung. Und da hat der Teufel nichts mehr zu tun in meinem Leben, wenn ich so in Gott verwurzelt und verankert bin. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Gott sagt, lasset uns Menschen machen, uns gleich. Und das ist Gottes Ziel gewesen, Gottes Plan. Das ist also das, was er wollte, uns, damit er mit uns reden kann. Sonst hätte Gott sich selbst unterhalten müssen. Und Engel hat er genug gehabt, die ihn besingen und bejubeln und bejauchzen und so weiter. Aber was er wollte kommunizieren auf Augenhöhe. Er wollte mit jemandem sprechen und sagen, du, was denkst du? So wie Gott hat schon angefangen im Paradies, abends kam er in der Abendkühle und hat sich mit Adam unterhalten. Adam, wie war heute dein Tag? Was hast du heute entdeckt? Was hast du heute erlebt? Was ist dir groß geworden? Und dann kann Adam vielleicht sagen, oh Herr, da kam so ein großer Löwe. Aber der hat mir gefallen. Der hat nichts getan. Das ist ein Löwe. Ja, so soll er auch heißen, der ist jetzt Löwe von jetzt an. Und nächstes Mal hat er was anderes entdeckt. Weißt du, und wenn du mit Gott lebst und dann mit Gott sich unterhältst und Gott offenbart es, was war das jetzt? Und er sagt, pass auf, da gibt es noch ein Tier im Garten, Paradies, das ist die Schlange. Die Schlange hat früher Beine gehabt. Geh hier in den Zoo und guck mal die Schlangen im Aquarium an. Die haben Beine gehabt. Die sind nur verstümmelt. Und Gott hat sie verflucht, weil sie den Menschen verdorben hat und Menschen verführt hat. Aber die Schlange war zum Spazieren gehen. Ich muss vorstellen, diese Schlange geht neben dir wie eine Eidechse spazieren. Und die Schlange ist eigentlich ein sehr schönes Tier. Ich kenne Leute, die Schlangen halten. Das hat nichts mit dem Teufel zu tun. Aber Leute machen alles zum Teufel und böse. Leute sind es, die Gott nicht kennen. Die sagen, das Schwein. Aber das Schwein würde nie sagen, ich bin Schwein. Das würde ihm nie einfallen. Das Schwein weiß seine Bestimmung, wozu es da ist. Und das macht es wunderbar, seine Aufgabe. Aber das Schwein, manche Menschen sind Schweine. Und welche noch? Aber denen würde es nie einfallen, zu sagen, ich bin ein Schwein. Wir sollen unser Ziel entdecken und erkennen. Gott will unsere ganze Aufmerksamkeit. Und wenn Gott will, dass wir nur auf ihn gucken und nur auf ihn hören und nur ihn lieben, du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Hebräer 2, Vers 1, da heißt es, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht das am Ziel vorbeitreiben. Einfach rudern, Hauptsache ich rudere, Hauptsache ich gehe und Hauptsache ich fahre. Nein, wir sollten achten, bin ich noch auf dem Weg? Wir sind da in dieser Welt, um Kurskorrekturen bei uns vorzunehmen, aufzupassen, wo wir hingehen. Habe ich noch den inneren Frieden? Bin ich noch in dieser guten Hoffnung? Habe ich noch die Freude am Herrn? Oder habe ich die verloren? Weißt du, der Teufel versucht, irgendetwas hineinzuschieben zwischen dir und Gott. So, dass du beleidigt bist auf Gott, dass du Gott nicht magst, oder dass du sagst, guck mal, dem hat es gegeben und mir hat es nichts gegeben. Dass er dich neidisch macht über andere. Weißt du, der Teufel bringt uns über andere zu Fall. Und das ist seine Taktik und sein Trick. Und versucht dich vom Ziel abzubringen. Oder dass sie dann mit Gesetzen und Dogmen kommen. Ja, das müsst ihr auch noch machen, das müsst ihr auch noch halten. Alles, was du brauchst, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, ist durch Jesus Christus und den Heiligen Geist dir gegeben. Du hast alles. Du brauchst keine anderen Instrumente mehr. Du brauchst keine anderen Hilfsmittel. Da ist alles gegeben. Da brauchst du nichts. Du musst nur die Bibel lesen und sagen, komm Herr Jesus und komm Heiliger Geist. Und dann hast du schon da. Du musst nicht ganz große Sprüche da klopfen und sagen, oh, jetzt muss ich in Zungen beten, da kommt der Heilige Geist. Nein, rufe den Namen des Herrn an und du bist versetzt an himmlische Orte. Viele Christen sind nicht mehr am Wort Gottes orientiert. Das ist die Tragödie. Und deshalb verfehlen sie das Ziel. Wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht die Betriebsanleitung habe für mein Leben, dann mache ich alles falsch. Dann mache ich alles falsch. Aber der Heilige Geist, der ist es, der Lehrer, der Tröster, der Beistand. Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben hineinkommt, dann wirst du auf die Betriebseinstellung wieder eingestellt. Also manchmal vermurksen wir unsere Geräte, verstehst du, durch lauter Spielereien, und unser Leben ist vermurkst. Und dann kann es nicht mehr anders, aber da gibt es noch einen Knopf auf die Betriebseinstellung zurück. Und dann wirst du wieder, kannst wieder von vorne anfangen. Und das ist das Schöne dabei, Gott hilft uns durch Wiedergeburt und durch die Gnade und was wir in der Taufe auch erleben, dass wir wieder von neuem anfangen dürfen. Betriebseinstellung. Bist du schon auf die Betriebseinstellung eingestellt worden? Dass du wieder ganz von vorne anfängst. Und Kinder Gottes sollten von vorne anfangen. Die ganze Murkserei sollten sie ja auch vergessen. Die ganze, was der Teufel da alles hineingespeichert hat in dein Leben. Fang mit Null wieder an und fang ganz von vorne an. Die Bibel sagt, wofür und für was wir da sind. Wir sind nicht da zu unserem Vergnügen oder zur Unterhaltung oder unser faules Fleisch zu pflegen. Wir sind nicht da, um zu saufen und zu fressen. Wir sind nicht da, dass wir nur dem Mammon hinterherjagen. Wir sind da zur Ehre Gottes. Wir sind da zur Ehre Gottes. Jeder an seinem Platz. Das ist mein lieber Sohn, an dem mein Wohlgefallen ruht, hat der Herr gesagt vom Himmel. Wir sind nicht da für die Ungerechtigkeit oder für unseren eigenen Stolz und unsere eigene Ehre. Das habe ich alles gemacht. Wunderbar, was ich alles leiste. Wir sind nicht da. Und jetzt, ich möchte ganz konkret werden. Weißt du, manche Leute denken, ja, nur zur Ehre Gottes, was ist da? Wir sind nicht da, um anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Wir sind nicht da, um anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Wir sind nicht da, um auf Kosten anderer zu leben. Wir sind nicht da, sogar nicht auf Kosten des Staates zu leben. Gott sagt, oder Gottes Wort sagt, jeder soll mit seinen eigenen Händen arbeiten und sein Brot verdienen. Wir sind nicht da zu unserem Vergnügen. Und wir sind nicht da, immer nur zu fordern. Wir sind da zu geben. Kannst du das vorstellen? Wir sollen so reich in Gott sein, dass wir geben können. Dass wir keinen Mangel haben, dass wir andere beschenken. Wir haben nichts und machen andere reich, sagt uns Gottes Wort. Wir sind nicht da, um Kirche und Gemeinde zu spielen. Wir sind da, Reich Gottes zu bauen. Wir sind da, um zu kämpfen und zu siegen. Wir sind nicht da, um gemütlich zu haben und dann zu schlafen. Volk Gottes schläft gerne. Schau doch die Jünger Jesu an. Immer wenn der Heiland gebetet hat, haben die geschlafen oder geträumt auf dem Berg der Verklärung. Oh Herr, hier ist gut sein. Oder dann könnt ihr nicht mal eine halbe Stunde mit mir wachen. Ganz in den großen Kämpfen. Kinder Gottes haben geschlafen. Und wenn ich die Christenheit heute anschaue, stille Nacht, einsam wacht, nur das hochheilige, traute Paar. Alles schläft. Wir sind berufen, wach zu sein, zu beten, wach sein, uns für Gott einzusetzen, für Gott zu arbeiten. Wir sind da, und jetzt pass auf, wir sind da, zur Ehre Gottes natürlich, aber wir sind da, für Jesus zu leiden. Fall nicht in Ohnmacht. Wir sind da, um für Jesus zu leiden. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 14, auch um der Gerechtigkeit willen müsst ihr leiden. Und wenn ihr das tut, selig seid ihr. Und ihr seid selig zu preisen. Wir sind da, um für Jesus zu leiden. Verstehst du, was das ist? Schmach und Schande für Jesus zu nehmen, damit Gott die Ehre bekommt. Weißt du, du sollst hier in dieser Welt ein Prellbock Gottes sein. Bei dir soll das Negative abprallen. Und dass die Leute sich da ihre Wut, ihren Zorn auslassen, ihr Ärger auslassen. Ja, so wie bei Jesus am Kreuz. Kreuzigen, zur Ehre Gottes. Ist natürlich paradox, der westliche Mensch versteht das nicht. Das Evangelium ist nichts wie fromme Schmarotzer. Oder faule Christen oder fromme Schlafmützen. Das Evangelium ist für Menschen, die laufen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, mir sind vorbeigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber hier hat er nur Stress gehabt. Überleg einmal, Schiffbruch, ein paar Mal, wilden Tieren ist er vorgeworfen worden, mit wilden Tieren hat er gekämpft, ist gesteinigt worden x-mal. Ja, ihm ist nichts erspart geblieben, aber um Jesu Willen. Und das ist, wie Gott Ehre bekommt. Wer weiß heute was von Nero oder irgendeiner, denn den römischen Figuren oder Persönlichkeiten, aber von Paulus weiß die halbe Welt. Wer ist Paulus? Das ist ein Heiliger, weil er für Gott gelitten hat, ein Märtyrer geworden ist. Petrus sagt, 1. Petrus 3, Vers 14, lasst euch nicht erschrecken, wenn ihr leiden müsst, wenn ihr unten durch müsst. Und das ist zur Ehre Gottes. Unser Ziel ist, wir müssen leiden zur Ehre Gottes. Nicht wegen unseren Fehlern. Ich leide nicht wegen meiner Fehler. Und wenn ich für meine Fehler leide, dann geschieht es mir recht. Das habe ich eingebrockt. Aber wenn ich jetzt für meinen Glauben leide, ist ganz was anderes. Ich leide für Gott. Ich werde für Gott verachtet. Ich werde für Gott verkannt und negativ angesehen. Und das freut mich, wenn ich für Gott leiden darf. Guck mal, die Jünger kamen nach Hause ausgepeitscht in der Apostelgeschichte und sagten, oh Gott, wir danken dir, dass wir jetzt für Jesus leiden durften. Wann bist du zum letzten Mal ausgepeitscht worden? Beleidigt worden, gekränkt worden, verachtet worden. Aber geh nach Hause und sag, Gott, danke dir, dass ich das alles erdulden durfte wegen Jesus. Und dann, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Daher kommt die ganze Autorität. Aber die meisten Leute, die keinen Lebensstil haben, die verfehlen ihr Lebensstil. Weißt du, die nicht für Jesus leben, die kriegen Angst, die verstecken sich, verkriechen sich. Aber jetzt guck mal, die Leute, die für Jesus leiden, die sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und stehen am nächsten Tag wieder auf dem Marktplatz und predigen und sagen, guckt mal, unser Jesus lebt. Die sind im Gefängnis, sollten morgen geköpft werden. Und dann steht der Petrus wieder ganz frei und predigt wieder. Aber die alle anderen, die gehen in Gottesdienst und da passiert nichts. Da leiden sie nicht für Jesus. Weißt du, wenn wir im Haus Gottes sind, wir sollen für Gott leiden. Uns sollte der Gottesdienst ein Opfer sein. Das ist auch schon Leiden, zur Ehre Gottes. Guck mal, warum hat Salomo so viel Segen bekommen, obwohl er wirklich kein großer Heiliger war. Weil er Gott große Opfer gebracht hat. Er hat also unheimlich viel Opfer gebracht zur Ehre Gottes. Aber die Menschen, die nicht leiden wollen, die alles nur umsonst haben wollen, die leben auch umsonst. Und vergeblich. Die verfehlen ihr Ziel. Sie treiben am Ziel vorbei. Und merken das nicht. Plötzlich, wo ist das geblieben, was ich wollte? Wo sind die ganzen Segnungen? Wo ist die ganze Herrlichkeit? Viele laue Christen werden regelrecht vom Teufel am Ziel vorbeigetrieben. Und gerade je näher sie dem Ziel kommen, desto mehr Stress haben sie. Desto mehr Ärger haben sie. Je näher du dem Ziel kommst, plötzlich, da wirst du so abgelenkt durch Geschreie, durch Stimmen, durch Menschen und damit du ja vorbeirauscht, damit du ja das Ziel nicht beachtest. Treibe nicht am Ziel vorbei, sorge dafür, dass du auf dem Kurs bleibst. Das ist eigentlich die Botschaft hier. Bleibe am Ziel, beachte, dass du nicht am Lebensziel vorbeilebst. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören. Also achte auf das, was du hörst, damit du nicht vorbeitreibst am Ziel. Wer das Ziel erreichen will, der braucht das Kursbuch, die Bibel, das Handbuch Gottes für unser Leben. Und deshalb, wenn du wirklich das Ziel erreichen möchtest, es geht um dich, solltest du die Bibel studieren, solltest du die Bibelschule, die Internetbibelschule mitmachen. Das ist so wichtig. Ich mache das nicht zum Vergnügen. Ich möchte nur Hilfsmittel geben, damit du vom Wort Gottes was lernen kannst und damit du Fundament bekommst für dein Leben, damit du nicht am Ziel vorbeitreibst und damit du nicht irgendwelchen Aberglauben nachläufst oder den Dingen, was wir sind ja bald im Neuen Testament ziemlich bald durch. Weißt du, es ist so wichtig, dass du deine Bibel studierst, privat, zu Hause, nicht in der Gemeinde nur, dass du nachprüfst und die Bibelstellen nachliest. Gott redet durch sein Wort, er sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, es wird das bewirken, wozu ich gesandt habe. Und vielleicht das Programm, das, was Gott gerade mit dir durchnehmen möchte, ist vielleicht nicht in der Bibelschule, in den Lektionen, aber durch das Lesen und so weiter, wird Gott dich auf die Spur bringen. Du musst deine Bibel kennen, sonst wirst du mit dem Teufel nicht fertig, der wird mit dir fertig. Der Teufel, der kommt mit Bibelsprüchen. Er sagt, es steht geschrieben. Guck mal, zum Heiland. Und der Herr Jesus war selbst das Wort Gottes. Und zu ihm kommt, Meister, es steht geschrieben. Und was wirst du dem Teufel antworten, wenn er dich versucht? Deshalb sind so viele Christen Waschlappen, auf Deutsch gesagt. Taugenichts. Bringt nichts zustande, weil sie die Bibel nicht kennen. Die kennen alle Romane, alle Philosophen, alle Psychologen und alle Schauspieler und alle Musikanten, aber sie kennen das Wort Gottes nicht. Sie kennen jeden Fernsehstar. Selbst wenn die Deppen sind. Ja. Die kennen sie, aber sie kennen das Wort Gottes nicht. Was sagt der Herr? Und du musst das Wort Gottes vom Heiligen Geist aus gelehrt bekommen. Und der Teufel wird dich um dein Ziel bringen. Du wirst das Ziel verfehlen. Weil du denkst, ja, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Lass die Steine zu Brot werden. Wunderbarer Vorschlag. Mach doch was, sag doch was. Sprich im Namen Jesu. Und schon bist du gefangen. Hast deine Sache verspielt. Wer die Bibel nicht liest und studiert. Und ich sag dir, wenn du nicht für Gott arbeitest, beschäftigt dich der Teufel. Wenn du die Bibel nicht studierst und nicht liest, dann wirst du Teufelszeug hören und lesen, was es auch immer ist. Da schaust du Fernsehen bis zur Vergasung, hörst dir, saugst jeden Dreck in dir ein, fütterst deine Seele mit Dreck und Schmutz und negativen Gedanken und Krieg und Terror und Neid und Hass und Eifersucht und die Werbung. Und dann wirst du neidisch, wenn du nicht mehr so schön bist und nicht mehr so fit bist und nicht mehr so gut in Form bist und die anderen sind schon und was weiß ich. Und dann musst du Knobi, oder wie das Zeug da heißt, essen, verstehst du, um wieder in Form zu wissen. Nein, vergiss das alles. Du brauchst das alles nicht. Wenn du Jesus kennst, weißt du, dann brauchst du das ganze Zeug nicht. Entweder der Teufel flieht vor dem Wort Gottes oder du fliehst vor Gott. Deshalb, wir sollten die Bibel kennen. Geschwister, das ist so wichtig, sonst verfehlen wir das Ziel. Mein Taufspruch, ich weiß nicht, was der Pastor sich gedacht hat, als er mich getauft hat, der hat wahrscheinlich geschlafen, einfach Bibel aufgemacht, Finger hingelegt und gesagt, das ist. Also irgendwie, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? So, das war diese Stelle. Also, wenn ich mich ans Wort Gottes halte, kann ich keinen Fehler machen. Mache ich auch keinen Fehler. Passiert mir auch kein Fehler, wenn ich mich ans Wort Gottes halte, denn dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Und ich werde wunderbar durchkommen, wenn ich mich ans Wort Gottes halte. Das ist ein trauriger Fall in der Bibel, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 10. Weißt du, in der Bibel sind nicht nur schöne Fälle, sondern auch ganz traurige Fälle. Demas hat die Welt lieb gewonnen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat mich verlassen und ist wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. So heißt es im Original. Demas hat mich verlassen. Ich muss vorstellen, der hat eine Chance gehabt. Und was für gewaltige Möglichkeiten hat er. Der durfte mit dem Apostel Paulus dienen, predigen, ihm die Bibel halten, aber wahrscheinlich nicht, sondern er hat in der Ecke gepredigt und er hat in der Ecke gepredigt. Er war ein begabter Mann, ein gesalbter Mitarbeiter. Demas hat mich verlassen und ist in seinem alten Leben zurückgekehrt. Jetzt sitzt er auf der Couch und schaut Fernsehen, spielt im Internet, verschwendet sein Leben mit nichtigen Dingen, pflegt nur sich selbst, ist mit sich selbst beschäftigt, mit seinen eigenen Problemen, mit seinen Zipperleins, schmort im eigenen Saft. Demas ist wieder in sein altes Leben zurückgekommen. Weißt du, der ist aufgeweckt worden, der hat Erweckung erlebt. Und viele Christen haben Erweckung erlebt. Die haben die Chance Gottes bekommen und dann verpasst den Anschluss. Und jetzt müssen sie 20 Jahre womöglich warten wieder, bis wieder eine Gelegenheit kommt. Bis wieder die Stunde Gottes schlägt. Und man wundert sich dann, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir auf dem Boden liegen, wenn wir Spielball des Teufels sind. Ohne Gott und ohne Wahrheit und ohne den Heiligen Geist, ohne Wort Gottes und ohne Predigt, geht nicht lange gut genug. Geht nicht lange gut genug. Wenn das Wort Gottes nicht mehr Zentrum deines Lebens ist, deshalb sagt die Bibel, lasst das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Deshalb macht die Bibelschule. Das kostet dir nicht viel, das verlangt nicht viel von dir. Es ist deine Gelegenheit. Der Mensch ohne Gott ist schutzlos, verloren, baut mehr und mehr ab, gerät in die Fänge Satans. Und er merkt es nicht. Wenn Gott nicht mehr das Zentrum, die Mitte unseres Lebens ist, ohne geistliche Kraftnahrung, Vollkornnahrung. Weißt du, zuerst bist du labil, dann schwach, dann krank und am Schluss stirbst du. Weißt du, du wirst süchtig und fängst an zu suchen, was ist in mir falsch? Und dann wirst du wieder rauschgiftsüchtig und was weiß ich, welche Sucht dann nachher in deinem Leben kommt, weil die Kraftnahrung fehlt. Wenn du die Kraftnahrung geschmeckt hast und gekostet hast und weißt, das ist gute Kost, dann wirst du nicht mehr dorthin zurück wollen, in dein altes Leben. Dann bleibst du nicht bei dem und jenem hängen. Dann findest du nicht überall nur Haare in der Suppe. Weißt du, da sagst du, das ist alles Bagatell-Sachen. Das Wichtigste ist, auf das Christus gewinne. Auf dass ich reich werde in Gott. Dann wirst du nicht versagen, versacken. Nein. Du wirst immer mehr Hoffnung und Freude und Glauben bekommen und sagen, jawohl, mein Erlöser lebt. Je mehr der Teufel dir zusetzt, wie beim Hiob, desto mehr kannst du glauben. Guck mal, der Hiob hat vorher gar nicht so geglaubt. Hat sich gefürchtet. Aber jetzt sagt er, mein Erlöser lebt. Halleluja. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus dem Kaffeeschlürfen und so stillen zusammensitzen. Wer hat ein Wort von uns heute jetzt gerade? Weißt du, wenn wir zusammenkommen, soll der Heilige Geist das Zentrum sein und Jesus mitten unter uns. Glaube kommt aus dem Hören auf Gott, aus dem Rema-Wort, nicht aus jeder Predigt. Ich warte euch, Leute, Predigt und Predigt sind zwei Paar Stiefeln. Weißt du, eine Predigt kann dich unterhalten, dir an die Ohren kitzeln, dir schmeicheln deinem Fleisch, dem alten Menschen. Weißt du, da wirst du aber nicht bei jeder Predigt erbaut, sondern wo das Rema ist, wo Gott zu einem spricht. Also, dann sagst du, oh, lieber Gott, aber das sind harte Worte. Du redest anders wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, kannst du nicht mehr schlafen. Dann fängst du an zu träumen, die Worte Gottes. Ich weiß nicht, ob es dir sowas mal passiert ist. Weißt du, die Worte Gottes müssen im Auftrag Gottes gepredigt werden. Und das Wort erging an den und den. Das Wort Gottes muss zu dir kommen und bei dir anklopfen und sagen, Freund, aufstehen, jetzt hast lang genug geschlafen, sonst verpennst du das Wichtigste. Und Jesus sagt, Jünger, könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Du siehst, die Christen können nicht wachen, das ist ihr großes Problem. Und dann sagt er so, jetzt lass uns aufstehen, jetzt kommt der, der mich verrät. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt lass uns aufstehen. Jetzt reicht nicht mehr. Dann Petrus schnell den Dolch eingesteckt und dann macht er Blödsinn, weil er geschlafen hat. Nicht aufgepasst hat, was es ist. Wenn Gott nicht redet, wenn es nicht um die Ehre Gottes geht, auch die Predigt, das muss uns immer eine Mitte haben. Und was ist eine gute Predigt? Wo Jesus das Zentrum ist, wo Jesus verherrlicht wird, wo es um Jesus geht. Jeder Dienst, es muss um Jesus und den Heiligen Geist und Gott gehen. Wir sind nur Mitarbeiter. Wenn Gott nicht verherrlicht wird, ist die Predigt für die Katz. Wenn Gottes Wille nicht verkündigt wird, was will der Herr? Wenn es nicht mal 10 Gramm vom Willen Gottes drin ist, vergiss es, es war keine gute Predigt, dann verfehlt die Predigt die Bestimmung, seine Bestimmung. Dann ist nur leeres Getöse, dann ist nur eine klingende Schelle. Eine gute Predigt ist eine Aufforderung zur Besserung. Leute, auf, lasst uns jagen, der Heiligung, dem Frieden nachjagen. Lasst uns dem Guten nachjagen. Einfach eine Herausforderung. Lasst uns umkehren, hin zum Herrn. Mein Volk weiß nicht, hat hier der Herr gesagt. Der Storch weiß, aber mein Volk hat keine Ahnung. Ich möchte hier den Menschen zur Orientierung predigen, damit sie nicht ihr Ziel verfehlen, damit mich niemand anklagen kann an jedem Tage. Du hast mir nicht gesagt, wie wichtig das ist. Weißt du, du sollst aufhören, hier im Dunkeln herumzutappen und mal da probieren und dort probieren. Du sollst ganz dich auf den Herrn konzentrieren. Ganz auf den Herrn konzentrieren. Ich versuche dir vielleicht durch die Hilfe Gottes ein paar Schwachstellen zu zeigen, was im Volk Gottes da ist. Verfehle nicht dein Lebensstil. Das ist meine Botschaft, die mich bewegt heute. Und ich betone immer wieder, verfehle nicht. Es ist so leicht, am Ziel vorbeizutreiben. Und betone noch einmal, verfehle nicht dein Lebensstil. Weißt du, aus falscher Sicherheit, ja, mir wird nichts passieren. Wir haben den Heiligen Geist. Aber du kannst auch den Heiligen Geist verlieren. Und die meisten haben schon verloren. Und haben es nicht gar nicht gemerkt, dass der Herr nicht mehr da ist, dann nimmst du natürlich die Bibel, hältst hoch, so wie die alten Israeliten die Bundeslade, und dann Gott sagt, Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Und dann haben die Philister die Bundeslade geklaut. Vergiss den Heiligen Geist, dann musst du jeden Tag neu auftanken, dann musst du jeden Tag voll werden vom Heiligen Geist. Es reicht nicht einmal Geistestaufe. Die meisten Geistgetauften gehen verloren. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, steht es ja. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Vielleicht war das einmal gut. Aber das ist alles verloren gegangen. Es reicht nicht aus. Ich weiß, es reicht nicht aus, Öl in der Lampe zu haben, aber der Bräutigam verzog. Und dann siehst du, was mit den fünf törichten Jungfrauen passierte. Und die Tür ward verschlossen, die kamen zu spät. Die haben verfehlt ihr Lebensstil. Weißt du, die ganze Zeit gewartet auf den Bräutigam. Schöne Kleider sich angelegt und sich gefreut. Der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Jesus kommt bald wieder. Und dann, er verzog und er kam nicht. Und dann kommt er tatsächlich und ihre Lampen verlöschen. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, was du hast bis heute, was du bis heute erreicht hast. Du musst jeden Tag mehr und mehr und mehr und mehr erreichen und mehr steigern. Jetzt kannst du dich noch in Sicherheit bringen heute, aber bald ist es so spät. Bald wirst du Predigten, so wie diese vielleicht heute, für viele nicht dein Lebensstil nicht mehr hören. Bald wird Gott vielleicht dich nicht mehr locken und ziehen. Weißt du, die Zeit der Gnade wird auch irgendwann mal zu Ende sein. Und Gott sagt, lang, mir reicht's jetzt. Gott ist langmütig, das wissen wir. Aber irgendwo sagt es, es reicht mir. Gott lässt sich nicht spotten, steht in meiner Bibel. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Bald ist es vorbei mit den günstigen Gelegenheiten. Dann wirst du ernten, was du gesät hast. Ja, und jetzt ist die Frage, was habe ich gesät? Und deshalb zur Ehre Gottes leben. Zur Verherrlichung Gottes. Und du musst nicht darüber aufregen, wenn du jetzt Dornen und Disteln erntest. Das hast du gesät. Du hast es zugelassen, du hast es nicht verhindert. Weißt du, jetzt nützen dann plötzlich nicht mehr die frommen Gebete, lieber Gott, schenk ein Wunder. Dann kommt nur noch die Sense und die Axt und die und so weiter. Und jetzt frag dich, für was lebe ich denn? Lebe ich wirklich so, wie ich leben sollte? Heute werden immer mehr und mehr die zentralen Aussagen der Bibel aufgegeben. Die meisten verstehen es nicht und den anderen wird es gar nicht mehr offenbart. Wie ist diese Woche so groß geworden? Und denen da draußen, den Juden damals, sagt Jesus, die verstehen die Geheimnisse des Reiches Gottes nicht. Euch ist es gegeben, aber denen muss ich alles in Gleichnisse sagen. Die verstehen es nicht. Euch ist es gegeben oder denen ist nicht gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Und dann, wenn man das nicht versteht, wird man verstockter und verstockter. Viele haben den Schlüssel zur Bibel und zu Gott verloren. Zum Reich Gottes verloren. Die finden die Tür nicht mehr. Begreifen nicht mehr, wozu ist Jesus gekommen? Wozu hat er mich erlöst? Denk darüber nach. Wozu hat Jesus dich erlöst? Er hat dich nicht erlöst, dass du in den Himmel kommst. Das ist ein Teil nur, ein ganz winziger Teil. Er hat dich erlöst zur Verherrlichung Gottes. Gott will nicht nur ein Lückenbüßer sein und als Lückenbüßer missbraucht werden. Weißt du, Gott hat dich erlöst, damit du sein Reich baust. Damit du in der Lage versetzt bist, andere zu lösen, andere zu erlösen. Wer den Heiligen Geist hat und das Wort hat und so weiter, der ist eine Festung, der ist eine Burg und er steht wie eine Eiche, wie eine Palme, wie eine Zeder in Libanon. Aber wer den Heiligen Geist nicht hat und das Wort Gottes nicht kennt, der kommt immer zu Fehldeutungen der Wirklichkeit, der versteht das alles gar nicht, der missbraucht das alles und da kommt ganz was anderes raus. Da hat man Bahnhof gesagt und dort hinten kommen Bratkartoffeln raus. Der verrennt sich dann in Traditionen und Hypothesen. Der lebt nicht mehr im Glauben. Der muss was schauen, was greifen. Aber der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und er geht auf das Ziel zu, auch wenn er nichts sieht. So wie dieser Goldregenpfeifer, der fliegt 88 Stunden, bis er es die andere Seite erreicht. Bis er dort ankommt, wo es will, nach Hawaii. Petrus sagt einmal in seinem Brief, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt oder Märchen oder Legenden oder Fantasien oder falschen Trösten. Nein, wir haben ein Ziel gehabt, wir haben uns auf das Ziel konzentriert. Wenn du dein Lebensziel erreichen willst, du musst dich auf das Ziel konzentrieren. Was ist dein Lebensziel? Wenn du das Ziel erreichen willst, brauchst du eine Offenbarung Gottes zuerst mal. Der Herr muss dir die Augen öffnen. Ich habe zeitlang Brieftauben gezüchtet und bei Brieftauben ist etwas Schönes zu sehen. Bevor du sie so irgendwo loslässt, kannst du sie hinbringen, wo du willst, hier in Europa. Die fliegen zuerst mal eine Runde und dann orientieren sie sich, wo Norden, Osten, Süden, Westen ist und dann fliegen sie in die Richtung, wo die Heimat ist. Und du brauchst auch Orientierung und das ist die Offenbarung. Vielleicht musst du eine Runde drehen, ein Kreis. Du brauchst ein Rema-Wort. Dann weißt du, aha, diese Richtung, der Storch, die Schwalbe, die kennen ihren Weg. Mein Volk kennt es nicht. Du musst den Willen Gottes in deinem Herzen haben. Diese Schwalbe oder diese Brieftaube, die hat keinen Computer und keine Radaranlage. Das hat sie alles in sich. Wir Kinder Gottes, wir haben alles in uns, was wir brauchen für unsere Seligkeit. Das ist alles in uns. Das musst du nicht irgendwo noch lernen. Du musst es nur gebrauchen, erwecken. Einmal eine Runde drehen und dann weißt du es. Du musst deine Bestimmung kennen. Dort lang geht es, Richtung Hawaii oder Richtung Alaska, jetzt in diesem Fall. Du brauchst geöffnete Augen, gesunde Lehre, klaren Verstand, die Salbung des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes und dann geht es Richtung Norden oder Richtung Westen. Wenn du das Ziel erreichen willst, brauchst du ein solides Fundament, Glaubensfundament. Und das bekommt man, wenn man sein Wort hört und tut, die Bergpredigt. Und dann wird man ein kluger Baumeister. Also, wie kann ich mein Ziel erreichen? Weißt du, viele bauen was auf, viele fangen was an, aber ihre Werke, ihr Leben bleibt nicht bestehen bis zum Schluss. Da kommt ein Sturm, da kommt eine Krise, eine Katastrophe, etwas Unmögliches, dann fällt alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Zielverfehlung. Was nützt es? Was nützt das ganze Laufen, das ganze Beten und Singen, so wie Demas? Er ist wieder zum alten Leben zurückgekehrt. Wieder das, was er einmal aufgegeben hat im Namen des Herrn, das fängt er wieder an. Was nützt dir ein paar schöne, gemütliche Stunden? Was nützen dir diese augenblicklichen Vorteile? Oder was nützt dir das augenblickliche Vergnügen, wenn du das Ziel verfehlst? Die Bibel sagt, der Weg über die Zunge ist kurz, so lang ist dein Geschmack. Und dann ist sowieso alles nur Säure und Basen. Der Weg über die Zunge ist so kurz. Das irdische Leben ist so kurz. Wie wird man klug und vernünftig und sachlich? Bedenke, dass du sterblich bist zuerst einmal. Herr, und was dann? Habe ich für dich wirklich gelebt? Habe ich mein Leben dir zur Verfügung gestellt? Habe ich dir meine Kindheit, meine Jugend, mein Alter, mein Tod, dir alles geweiht, dir alles gegeben, dir alles zur Verfügung gestellt? Wir sind hier auf dieser Erde Gottes Sachverwalter oder Haushalter, sagt die Bibel. Und wir müssen alles hier lassen. Du lässt alles hier, einschließlich deinen Körper, für den du so eingenommen bist, für den du so viel Geld investierst, mit den Doktoren und Medizin und was weiß ich alles. Du lässt diesen Körper da, der wird alles verfaulen. Der Körper bleibt hier. Wir werden nichts mitnehmen. Alles, was du hier auf dieser Welt aufgebaut hast, erreicht hast, erwirtschaftet hast, bleibt alles hier. Weißt du, das Einzige, was uns zurückbleibt, ist die Treue. Wenn du Gott gedient hast, die Treue, treu im Kleinen. Wenn du die Sache gut verwaltet hast, in guter Sache vorgestanden bist, gut dem Herrn gedient hast mit Freude und Begeisterung, vergiss alles, es wird alles hier bleiben. Nichts nimmst du mit in der Ewigkeit. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen die Chinesen. Wie hast du dein Geld verwaltet? Du wirst von deinem Geld, was du erspart hast, erwirtschaftet hast, überhaupt nichts mitnehmen. Mach dir nichts vor. Hast du Gott mit deinem Zehnten treu gedient? Er will nicht das ganze Geld haben, aber den Zehnten. Weißt du, Gott sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, damit Speise und Brot genug da ist. Weißt du, wir könnten Gott besser dienen, wenn wir den Zehnten ins Haus Gottes bringen und Gott sieht dann unser Herz und da fängt es an. Die Freundschaft hört und fängt mit Geld an. Und das ist auch bei Gott so. Und Gott will sehen, wie ist es mit deinem Zehnten. Weißt du, Gott will, dass wir ihn verherrlichen und Gott will nicht viel. Gott will nur sehen, bist du bereit? Gott will nicht sehen, wie viel du gibst. Nein, Gott will sehen, bist du bereit? Und Gott hat das Schärflein der Witwe gesehen, das war nicht viel. Aber dieses Schärflein hat sie mit dem Herzen gegeben. Und wir verwirklichen unser Lebensstil erst, wenn wir mit dem Herzen leben, mit dem Herzen dienen, mit dem Herzen geben, mit dem Herzen Gott suchen. Wir sind Haushalter Gottes in dieser Welt. Und Gott sucht an seine Diener nur eines, dass sie treu sind. und dass sie ihm gehorchen, was er gesagt hat. Und eines ist, was Gott gesagt hat, und ist da, wo er uns verspricht, die Fenster des Himmels aufzuschließen. Und was brauchen wir mehr als die Türen und Fenster des Himmels, dass sie geöffnet sind? Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Tu das Beste, was du kannst. Sei gehorsam. Und das ist, was worauf Gott achtet. Was uns Ewigkeitswerte schafft, was uns Schätze im Himmel bringt. Gehorsam. Nicht, was wir hier erwirtschaftet haben, sondern diese geistlichen Ergebnisse. Und Gott sagt zu Saul einmal, das Wort des Herrn verworfen hast, hat dich auch Gott verworfen. 1. Samuel 15, 23. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat dich auch der Herr verworfen. Weißt, Gott verwirft sogar Könige. Glaub doch nicht, guck mal, dieser König war von Gott gesalbt. Von Gott erwählt. Eines Hauptes länger wie der anderen. Und den hat er fallen lassen, ausgespuckt. Den will ich gar nicht mehr. Weil er Gottes Wort verworfen hat. Und alle, die Gottes Wort verwerfen, die werden ausgespuckt. Auch wenn die Könige sind und Priester sind und hohe Priester sind. Spielt keine Rolle. Gott hat Israel verworfen. Apostelgeschichte 13, 46. Nun, ihr habt das Wort Gottes von euch gestoßen und achtet es nicht wert des ewigen Lebens. Jetzt hat Gott sich den Heiden zugewandt und Israel fallen lassen. Was nützt die ganzen wunderbaren Führungen, die Israel gehabt hat, in der Wüste, durch das Rote Meer und so weiter, wenn sie nicht bis zum Schluss Gott gehorchen? Das Tanzen um das goldene Kalb nachher. Was nützen die ganzen großartigen Propheten, Offenbarungen und die vielen Propheten, die sie gehabt haben? Jesus weint sogar, wie oft wollt ihr euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt? Was nützt, dass sogar Jesus einmal dort war bei ihnen? Weißt du, was nützt es, wenn Jesus dich einmal besucht hat, bei dir nachts im Traum erschienen ist oder mit dir gesprochen hat oder du eine Jesus-Vision hattest? Was ist unterm Strich? Weißt du, die Israeliten haben Manna in der Wüste gegessen, 40 Jahre lang, und sind doch nicht ans Ziel gekommen, haben doch nicht das Ziel erreicht. Was nützt das alles? Was nützt die ganze Frömmigkeit, wenn wir nicht das Ziel erreichen? Geschwister, uns soll das ernst werden. Uns soll das unterm Hintern brennen. Dann würden wir uns ganz anders verhalten plötzlich. Dann würden sie nicht mehr so gemütlich sitzen. Dann würden sie von einer Seite auf die andere rutschen. Und sagen, mein Gott, wer kann überhaupt noch selig werden? In der Bibel ist immer so ein Wort, das ist natürlich... Die heutigen Menschen wissen nicht, was das ist. Da heißt es immer wieder, wenn er das und das tut und das so sich so und so verhält, der hat sein Leben vor Gott verwirkt. Verwirkt. Dieses Wort, der hat sein Leben verwirkt. Und das ist ein sehr ernstes Wort. Weißt du, das Ziel verfehlt. Ein ungeheiligter, schmutziger, dreckiger, gottloser Mensch, der hat sein Leben verfehlt. Verwirkt. In 4. Mose 19, Vers 13, da kommt es zum ersten Mal vor, dieser Gedanke. Ein solcher Mensch, der also die Gemeinde, das Volk Gottes beleidigt hat und gekränkt hat und vieles andere mehr. Ein solcher Mensch entweiht die Wohnung des Herrn, er hat sein Leben verwirkt. Solcher Mensch, der also Schmutz und Dreck übers Volk Gottes bringt und beleidigt das Volk Gottes und den Herrn beleidigt. Denn was die Menschen dir tun, dem Kind Gottes antun, das tun sie Gott an und Jesus an. Oder was sie einer Gemeinde antun, das tun sie Gott an. Ein solcher Mensch entweiht die Wohnung des Herrn, die Gemeinde des Herrn. Der hat sein Leben verwirkt und muss aus Israel ausgestoßen werden. Und seine Unreinheit ist nicht wieder zu beseitigen. Seine Unreinheit ist nicht zu beseitigen, der muss ausgestoßen werden. Oder 3. Mose 24, 15 bis 16, wer seinen Gott lästert, muss die Folgen tragen. Wer den Namen des Herrn schmäht, hat sein Leben verwirkt. Überleg einmal, der hat sein Ziel verfehlt. Verfehle nicht dein Ziel. Also lästere nicht Gott, bring keinen Schmutz und Dreck über das Volk Gottes, beleidige nicht das Volk Gottes. Und da heißt es hier, wer den Namen des Herrn schmäht, was das alles ist, hat sein Leben verwirkt und muss von der Gemeinde gesteinigt werden, aus der Gemeinde gestoßen werden. Das gilt für Israeliten wie für Fremden, die bei euch leben. Wer den Namen des Herrn schmäht, muss sterben. Weißt du, du hast Gelegenheit, du musst das nicht. Aber wenn du das machst, bist du selber schuld. Weißt du, wir sind verantwortlich für unseren Aufstieg oder Abstieg. Wir sind verantwortlich, ob wie wir die Ewigkeit erreichen oder nicht erreichen, ob wir das Leben verwirken oder nicht verwirken. So ist und so war und so bleibt Gott. Wer den Namen des Herrn schmäht, also verfehle nicht dein Ziel. Vielleicht kannst du gar nicht mehr schlafen heute Nacht. Daraufhin, was du gehört hast. Schmähen, was ist das? Schmähen ist Gott angreifen, Gott beleidigen, Gott beschuldigen, Gott um seine Ehre zu bringen, Gott berauben, da gehört auch der Zehnte dazu. Malachi sagt, als Gott sagt, ihr beraubt mich, und dann sagen sie, ja, womit berauben wir dich? Und Gott sagt, mit Zehnten und Hebopfer. Lies Malachi, es hat nur 3 Kapitel, bist schnell durch. Weißt du, wenn wir Gott in der Welt beleidigen, euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Und du siehst also, wer Gott schmäht und Gott verschmäht, der hat sein Leben verwirkt. Ein hartes Wort, 3. Mose 24. Wer den Namen des Herrn schmäht, hat sein Leben verwirkt und muss von der Gemeinde ausgestoßen oder gesteinigt werden. Wer Gott schmäht, der überschätzt sich selbst, bildet sich was ein, ist ein Lästermaul. Du kannst schimpfen über mich, so viel du willst, aber du bringst über dein Leben Fluch, und dann musst du beten, jetzt, wie breche ich die Flüche? Die Flüche kannst du bald gar nicht mehr brechen. So viel Flüche hast du über dein Leben und durchaus gebracht. Dann nützt das ganze Weihwasser nicht und das ganze Taufwasser nichts mehr. Da kannst du dich 8-mal taufen, wirst auch trotzdem nicht mehr von deinem Aussatz gereinigt. Weißt du, wenn du nicht im Einklang mit Gott bist, wird Gott geschmäht. Du hast gewusst. Weißt du, dir ist ein Licht aufgegangen. Dir hat Gott Offenbarungen geschenkt, Heilsgewissheit gegeben. Du hast gewusst, ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt lässt du alles fallen und schmähst. Wer den Namen des Herrn schmäht, wer der Gemeinde den Rücken kehrt, Geschwistern den Rücken kehrt, wer sie nur noch von hinten angreift und beleidigt, afterredet, der schmäht den Herrn. Die meisten haben gar keine Ahnung, was sie anstellen. Der bringt Schande über die Sache Gottes. Und Gott lässt sich das nicht gefallen. Gott lässt dich nicht spotten. Also du willst gesund werden und du wirst gar nicht gesund, weil du ein Lästermaul durchaus bist. Dann nützen die ganzen Salbungen nicht. Und dann nützt auch Beten und Fasten nichts. Und dieses Lästern, wenn du das genau weiterliest, weißt du, Jesus erzählt über die Lästerung des Heiligen Geistes, dass wir weder in diesem Leben noch im anderen Leben vergeben. Wer Gott kränkt, wird selber krank. Wer den Namen des Herrn schmäht. Also, als ich das heute Morgen gelesen habe, ich gesagt, mein Gott, wie haben sich da Kinder Gottes oft versündigt? Wer von Gott und seinem Volk und seinen Dienern gering denkt, geringschätzig, der hat den Schlüssel zum Leben verloren. Weißt du, dann können sie nur sagen, Römer 7, 24, ich, elender Mensch, da hat niemand, der ihn erlöst mehr. Weißt du, wenn du das alles verachtest, Gott sagt, wenn du mein Bodenpersonal nicht haben willst, wer soll dir helfen, wer soll dir dienen? Ohne mein Bodenpersonal kommst du nicht zum Ziel. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Aber wenn du dich mit denen verdorben hast, wer soll dir sagen? Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb, wir sollen dankbar sein, wenn Gott uns gnädig ist, Gott sich uns zuwendet. Und wir sollten ja eigentlich froh sein, dass Gott zu uns redet durch sein Wort, durch seine Diener. Wir sind da, damit Gott mit uns redet und mit uns kommuniziert, damit wir für Gott arbeiten dürfen und können, damit Gott uns wenigstens ein Stück weit gebrauchen kann. Wir sind da, um Gott zu gehorchen. Und Gottes großes Ziel für unser Leben ist unsere Erlösung. Und jeder Mensch bekommt die Chance. Niemand kann sagen, also, ich gehe verloren. Kein Mensch muss verloren gehen, aber jeder, der will, kann verloren gehen. Gott wird nicht hindern, dass er verloren geht. Gott wird niemand hindern. Er sagt, wenn du willst, das ist dein Wille. Du verbirgst dein Leben, guter Mann und gute Frau. Das Ziel mit uns ist, dass wir zuerst mal Jesus annehmen. In sein Bild verwandelt werden. Dass wir durch ihn leben, 1. Johannes 4, Vers 9. Und dass wir seine Erben werden. Das ist Gottes Wille, unsere Erlösung. Dass wir Frucht bringen. Frucht unserer Lippen. Weißt du, was ist es? Frucht unserer Lippen ist, dass Gott geehrt wird durch unsere Worte, durch unsere Zunge. Frucht unserer Lippen, dass wir nur Gutes reden, Positives reden, getrieben vom Heiligen Geist reden, Rema-Worte reden, die Gott gesagt hat. Nicht Worte, die der Teufel uns in den Mund legt, sondern die Gott uns in den Mund gelegt hat. Der Mensch lebt von jeglichem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gottes großes Ziel mit uns ist, dass wir einmal bei ihm im Himmel sind. Das ist natürlich Gottes großes Ziel, aber wir müssen hier durch diese Erde durch, durch dieses Tal. Philipper 3, Vers 20, dort oben ist unsere Heimat in der Höhe. Wir sollen einmal mit Christus von oben herrschen und König und Priester sein. Und deshalb, aber dann muss man die Bewährung in unserem Leben haben. Ohne Bewährung kommen wir nicht durch. Unsere Erlösung ist unser Gottes Ziel. Petrus sagt, lasst euch erlösen von diesem verkehrten Geschlecht. Wir verwirken unser Leben, wenn wir uns nicht erlösen lassen. Gott arbeitet, Gott zieht uns mit Seilen der Liebe. Er will uns von allem Gottlosen erlösen. Er will uns von den toten Werken erlösen. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Er will von den ganzen frommen Leichen erlösen. Überleg, einmal du bist im Leichenhaus, bist der Einzige, der noch lebt, der noch Leben hat. Er will dich von allem dämonischen, weltlichen und verlogenen erlösen, von einem falschen, von einem ganzen irdischen Wunschdenken und Träumen, was nichts ist, von diesem Demasgeist, von diesem ganzen antibiblischen und ungöttlichen. Er will uns erlösen. Die Erlösung ist ein ganz wichtiger Fakt, ein ganz wichtiges Anliegen Gottes. Darum sollen wir desto mehr auf das Wort achten, dass je mehr wir dem Ende zugehen, Tempo zulegen, uns noch mehr und intensiver konzentrieren. Es geht um das Ganze. Kolosser 2, Vers 18, lasst euch von niemandem das Ziel verrücken. Weißt du, der Teufel möchte dich irgendwie ablenken, dass du nicht Prioritäten in deinem Leben hast. Und Prioritäten sind wichtig. Kolosser 2, Vers 8, sehe zu, dass niemand euch einfange, durch Philosophie und Lehren Trug, gegründet auf Menschenlehre oder Menschenweisheit. Sehe zu, dass euch niemand einfange. Der Teufel will dich einfangen, dich gefangen nehmen. Selbstverwirklichung ohne Gott ist dieser krampfhafte Versuch, sein eigenes Leben zu finden, sich selbst zu gestalten und so weiter. Ich mach das. Ich will das so und so weiter. Nein, dein Wille geschehe. Und je mehr du anfängst, um dich selbst zu kreisen, desto mehr gehst du von Gott weg, driftest mehr und mehr ab. Und irgendwo dann bist du, ja, nur noch du wichtig. Es geht dann nur noch um deine Ehre, dass du gelobt wirst. Wenn man dich nicht anerkennt, wenn man dich nicht streichelt, wenn man dich nicht lobt, bist du beleidigt. Warum? Weil du dich so wichtig nimmst und Gott ist dir nicht mehr so wichtig. Jeder Mensch hat das Recht, Jesus anzunehmen. Jeder Mensch hat das Recht, Jesus anzunehmen, ihm nachzufolgen, den Willen Gottes zu tun und so weiter und Freiheit zu leben. Jeder hat das Recht, im Segen zu leben. Jeder hat das Recht, ein unproblematisches Leben zu führen. Jeder hat das Recht, aber die wenigsten nehmen es wahr. Die meisten verwirken ihr Leben. Es liegt an einem selbst. Also es liegt nicht an Gott, wenn du nicht am Ziel ankommst. Es liegt an dir und nur ausschließlich an dir. Meine Botschaft ist für viele nicht dein Lebensstil. Frage dich, was kommt am Ende meines Lebens raus? Was sind die Ergebnisse meines Lebens, die Resultate? Was bleibt von meinem Leben übrig? Lass alles da. Lass Mama und Papa da, Mann und Frau, Kind und Kegel, alles bleibt hier. Meine Ehe, meine Liebschaften, meine Beziehungen, alles bleibt hier. Alle meine Kontakte, alle meine Freunde, alles bleibt hier. Alle meine Erlebnisse bleiben hier. Alle meine Erfahrungen bleiben hier. Alles bleibt hier. Was nehme ich mit in die Ewigkeit? Was habe ich mit dem Anvertrauten gut gemacht? Habe ich gehuchert, was dazu gewonnen? Erwirtschaftet? Mehr? Was habe ich gewonnen mit meinem Leben für Gott? Was habe ich für Gott gewonnen? Kolosser 1, Vers 13. Wir sind auf die Vollendung angelegt. Und deshalb, wir sollten nicht mit der Gnade spielen. Weißt du, Gott hat angefangen und Gott will das Werk in uns vollenden. Wir sollen das Ziel erreichen. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Auslöschung aller Sünden. Die Erlösung. Wir sind auf die Erlösung angelegt. Die Erlösung ist das Gottes Plan. Er will, kommt her, ihr Menschenkinder. Erlösung. Bist du erlöst? Wir singen ein Lied, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Bist du hier, um erlöst zu werden? Wo muss der Herr noch erlösen? Wovon muss er dich befreien? Weißt du, nicht nur, dass dir mal ein paar Sachen gestohlen werden und dann die Sachen los bist. Nein, von was muss der Herr dich heute noch befreien, womöglich, was dich zurückhält? Ein Bibelwort aus 2. Korinther 4, Vers 16. Darum verliere ich nicht den Mut. Manchmal denkt man, ich verliere den Mut. Das geht nicht, das klappt nicht. Wir schaffen es nicht. Aber hier sagt Paulus, darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, sagt er, wiegen nicht schwer und gehen vorüber und sind nicht wert der Herrlichkeit, die alles dann am Ende übersteigt. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was noch niemand gesehen hat. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen, das Unsichtbare. Weißt du, lebst du für das Unsichtbare? Du verwirkst dein Leben, wenn du nur für das Sichtbare lebst, nur fürs Vergnügen lebst, nur für das Natürliche lebst, nur für das Äußere lebst. Du verwirkst dein Leben. Deshalb bete und bitte Gott und flehe Tag und Nacht, Herr, hilf mir, dass ich mein Leben nicht verwirke, dass ich nicht am Ziel vorbeitreibe und dann in der Ewigkeit wache ich auf, wo bin ich denn jetzt? Und wunderst dich, es ist zu spät, ich kann nichts mehr verändern. Jetzt kannst du noch einiges verändern, Kurskorrekturen vornehmen und Stopp sagen, also jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt ist Ende. Und umdenken und umkehren. Jetzt kannst du es noch. Deshalb lebe, als wenn du heute Nacht sterben würdest. Als wenn der Herr heute Nacht deine Seele fordern wird. Und dann wird natürlich jeden fordern. Denk an den reichen Kornbauer. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Der hat auch geschuftet. Der hat nur gearbeitet für seine Familie, für seinen Wohlstand, für sein Vermögen. Und dann sagt der Herr, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird das alles gehören? Wer kriegt das? Die Erben streiten sich nachher. Der Antichrist kriegt alles. Wer kriegt das alles? Deshalb frag ich dich selbst, was wird es von meinem Leben? Da, wo du dich treu bewiesen hast, da, wo du dich bewährt hast, da, wo du Gott gedient hast, wo Gott durch dich verherrlicht wurde, das ist, was bleibt. Deshalb leb zur Ehre Gottes. Amen. Wollen wir das tun? Tu alles, was du kannst, zur Ehre und Verherrlichung deines Gottes. Mach Gott groß und du wirst kleiner und kleiner und kleiner dabei. Spielt das keine Rolle. Aber er wird gerühmt. Hauptsache er wird bekannt, nicht du. Hauptsache er kommt zu seinem Recht. Und wenn er zu seinem Recht kommt, kriegst du 10-mal dein Recht. Kommst du 10-mal zu deiner Ehre. Und du wirst so viel Ehre bekommen, dass du die gar nicht genießen kannst richtig und ausschöpfen kannst. Die Segnungen, die Gott dir geben wird, wenn du ihm dienst, die werden so überaus reich sein und unfassbar sein und unbeschreibbar sein, dass du sagst, oh Gott, das habe ich gar nicht verdient. Ja, sagt der Herr, das noch dazu und noch eins obendrauf und noch was. Und du wirst jubeln und freuen. Aber zuerst einmal, wir müssen durch viel leiden. Und dann werden wir erst die Herrlichkeit sehen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Wir sind zum Lob Gottes hier. Wir heben unsere Hände und preisen Gott und rühmen Gott, dass wir zu seiner Ehre sind. Dass wir zu seiner Ehre leben, zu seiner Ehre sterben, zu seiner Ehre auferstehen, zu seiner Ehre einfach jedes Wort, jeder Faden, jeder Handgriff, alles was wir tun, zu seiner Ehre, Soli Deo Gloria. Vater, ich danke dir, dass wir dich ehren dürfen, Herr, und dass du uns dazu geschaffen hast, ob klein und viel oder wenig, egal was es ist, Herr, wir möchten es von Herzen dir dienen. Dich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Gemütskräften, schenkt es uns allen im Herz. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du so gut bist und dass du darauf achtest, dass wir unsere Bestimmung erreichen, bei jedem einzelnen Kind Gottes. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.